I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
Und mit diesem Song, den ihr vielleicht alle noch im Ohr habt, Video Killed the Radio Star, begrüße ich euch zu Soundcheck Politik, meinem Podcast, in dem ich euch alle zwei Wochen begrüßen darf. Und ihr wisst es, in Soundcheck Politik geht es um die großen und kleinen politischen Fragen. Und es geht natürlich immer auch um Musik. Und mit wechselnden Gästen spreche ich nicht nur über aktuelle politische Fragen, sondern auch über die Musik und auch andere Leidenschaften meiner Gäste. Und ich freue mich ganz besonders, heute Dr. Hendrik Groth begrüßen zu dürfen. Hendrik Groth war zwischen 2011 und 2022 Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und er ist jetzt Initiator und Organisator des Bodensee Business Forums, der größten Business-Konferenz am Bodensee. Lieber Hendrik, ich freue mich sehr und begrüße dich herzlich.
Hallo, ich freue mich auch. Ich bin gespannt, wie es heute abgeht.
Also, lieber Hendrik, wir haben gerade, und dich wird es nicht überraschen, wenn ich mit dir jetzt mal so ein bisschen über die Frage Zukunft unserer Medienlandschaft sprechen will. Wir haben gerade Video Killed the Radio Star gehört und wenn man sich den Songtext mal genauer anguckt, dann erzählt das Lied nostalgisch von der Entwicklung der Medien. Der Erzähler erinnert sich daran, wie es in den 1950er Jahren war, Radio zu hören und die Magie der Übertragung erlebte und mit dem Aufkommen neuer Technologien wie Videos, Fernsehen wurde der Radio Star dann irgendwann verdrängt. Und jetzt nehmen wir ja alle wahr und du warst lange Zeit im Bereich des Journalismus unterwegs, bist es heute noch, bist ein gelernter Journalist. Ich kann sagen, du bist in der Zeit, in der ich in der Landespolitik war, sicherlich eines der Alpha-Tiere gewesen, die sich mit diesen Fragen beschäftigt. Doch, das musst du dir jetzt gönnen, diesen Honig. Lieber Hendrik, mich interessiert natürlich vor allem, wie siehst du aktuell die Entwicklung in unserer Medienlandschaft? Die ist ja stark geprägt davon, dass tradierte Medien, sei es der Rundfunk, das Fernsehen, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk vor allem, aber auch die traditionellen Zeitungen, der Qualitätsjournalismus, ein Stück an Bedeutung verliert. Wie betrachtest du diese Entwicklung, gerade was die Stabilität unserer Demokratie angeht?
Also was die Demokratie anbelangt, bin ich tatsächlich pessimistisch oder auch wirklich sehr besorgt, weil mittlerweile jeder halt sich über digitale Medien verbreiten kann und das nutzen sehr geschickt die Extremisten der AfD wie auch des BSW perfekt aus. Da wundere ich mich auch, ein Gruß an deine Partei, wieso es so die großen demokratischen Parteien seit Jahren nicht schaffen, da wirklich mal ein Gegengewicht zu stellen. Da ist die AfD euch klar voraus und das sehe ich, finde ich sehr, sehr bedenklich. Grundsätzlich ist das Problem halt diese digitale Transformation, die eigentlich eine digitale Revolution ist, die Geschäftsmodelle von, ich sage jetzt mal bewusst, von uns Regionalzeitungen oder Printmedien, die brechen zusammen. Ich verkürze es einfach nur mal ganz kurz. Es ist, Menschen müssen bereit sein, für publizistische Inhalte zu bezahlen, die sie ganz spannend finden. Und wenn sie das sind, dann kann man ein Umfeld schaffen, wo dazu dann noch kommt Werbung oder Kleinanzeigen und so weiter. Das ist dabei zusammenzubrechen. Und wir haben viele Versuche, wie man das aufhalten kann, beziehungsweise wie man sich auf neue Rahmenbedingungen einstellen kann. Und da hat niemand so richtig eine Antwort, wie es funktionieren kann.
Ich glaube tatsächlich, dass man diese Besorgnis teilen muss. Für mich ist aber natürlich dann immer die Frage, wie können wir möglicherweise dem auch was entgegenhalten? Und ich würde mit dir gerne auch über mögliche Instrumente sprechen, denn Politik muss ja Lösungen anbieten. Wenn wir uns das Thema sogenannter sozialer Medien ansehen. Wir haben ja vor ein paar Jahren geglaubt, dass das Internet, das sogenannte World Wide Web und auch diese, ich sage jetzt mal, das Instrument der sozialen Medien als Plattform die Möglichkeit gibt, aus Menschen als passivem Empfänger auch zum Sender von Nachrichten zu machen. Und wir haben das ja eigentlich, auch Professor Brettschneider hat in meinem Podcast, einer der, ich sage jetzt mal, bedeutenden Kommunikationswissenschaftler gesagt, es war eine seiner größten Täuschungen oder einer der größten Irrtümer, denen er unterlegen ist, dass es zu einer Mehrqualität von Kommunikation führt, weil es ja tatsächlich zu einer Reduktion von Qualität führt. Oft, du hast die Extremisten angesprochen, oft eben auch missbraucht wird diese Tatsache, dass Menschen zum Sender werden können, weil was sie dann senden, unterliegt ja dann keiner Wahrheits- oder Qualitätskontrolle mehr.
Nee, das ist ganz genau der Fall. Und ich weiß noch, wie vor 20, 30 Jahren das alles gefeuert wurde als Demokratisierung der Presse und so weiter und so fort. Ich muss sagen, wirklich als Teil dieser Presse von gestern. Wir sind natürlich ein Bestandteil, der ganz wichtig ist für die Demokratie. Wir sind dazwischen geschaltet zwischen Parteien, Regierungen und der Bevölkerung. Wir sind ausgebildet. Niemand würde sich in ein Flugzeug setzen und sagen, kann der Pilot was? Nö, ist egal, wir fliegen mit dem weg. Ich will sagen, die Ausbildung, die Standards von seriösen Journalismus werden immer weniger geschätzt. Ich glaube, in einer gewissen Minderheit mit Sicherheit, aber eine Mehrheit kann man dadurch drehen. Beispiel Rumänien, Präsidentenwahl, hat jetzt das oberste Gericht erstmal einkassiert. Da ist also ein Rechtsextremist mit offensichtlicher Hilfe der Russen durch TikTok auf einmal in die entscheidende Wahl reingekommen. Sowas könnte man weitermachen. Wir nehmen den Brexit, wir nehmen die Wahl von Bolsonaro in Brasilien und so weiter und so weiter. Unruhe in diversen Ländern. Es ist schon eine ganz schwierige Sache. Was die Politik in Zukunft, die Politik eiert herum. Ich sage es in aller Offenheit, ich weiß noch, wie diverse Politiker bei mir mal im Büro waren. Und einer sagte sehr grinsend, ich glaube sogar, der hatte euer Parteibuch. Och, macht ja alles nichts. Wenn ihr ein bisschen stöhnt, dann wissen wir, wir haben alles richtig gemacht. Und außerdem haben wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Schwierig. Und ich sage auch mal, rein ordnungspolitisch habe ich natürlich als Zeitungsmann ein Problem, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk einfach mit seinen Digitalangeboten gratis auf den Markt kommt und meine Infos abgräbt. Das tut er. Und da gibt es dann ständig neue Verhandlungen zwischen den Rundfunkleuten und unseren Verlegerverbänden und keiner ist so richtig zufrieden. Also wir eiern alle rum mit dem Risiko, dass wir eine Wüstenbildung an regionalen, lokalen Informationen bekommen, wie wir sie in den USA hatten.
Dazu möchte ich gleich noch kommen, was die Zukunft der Zeitungen als Instrument angeht. Aber ich wollte mal kurz noch mal eine Stufe abstrakter ansetzen. Gerade die Frage, was brauchen wir an Informationsquellen, damit Menschen in einer Demokratie ihre Rolle, die sie ja in der Demokratie haben, der Staatsbürger, die Staatsbürgerin ist eigentlich das mächtigste Organ, weil die Menschen durch ihre Stimmabgabe und dadurch, dass sie die Menschen, die im Parlament sitzen, legitimieren, eigentlich wissen müssen, worüber entscheide ich, auf welcher Grundlage entscheide ich. Und deswegen jetzt mal, ich nehme jetzt mal die Fernsehen, Rundfunk, ich nehme jetzt mal alle Informationsquellen zusammen. Ich halte dieses Untergraben des Ansehens sowohl von Presse, also gedruckter Presse, Print, aber auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir kennen alle die Begriffe der Lügenpresse. Es wird ja quasi ein Prozess der Delegitimierung dieser Instrumente vorgenommen. Und das macht mir große Angst, denn wie soll denn Kommunikation gerade auch aus der Politik zu den Menschen stattfinden, wenn da nicht eine gewisse Kontrolle, auch was Qualität, Wahrheit angeht, stattfindet? Und wenn sogar, du hast es angesprochen, Manipulierbarkeit auch durch, ich sage jetzt mal, dunkle Mächte wie zum Beispiel den russischen Geheimdienst oder Ähnliches stattfinden kann, dann mache ich mir Angst oder macht es mir große Angst, wie wir es dafür sorgen können, dass die Menschen, da geht es ja nicht darum, dass man eine bestimmte Meinung verbreitet, es geht darum, dass man Fakten verbreitet und auf Basis von bestimmten Fakten argumentieren kann. Was würdest du jemand sagen, der sagt, der Kampf ist eh schon verloren?
Nee, das ist einfach nicht zu akzeptieren. Dann können wir auch auswandern oder wie auch immer. Also es gilt tatsächlich in meinen Augen, die pluralistische Demokratie zu verteidigen. Und wir müssen uns einfach überlegen, wie kommt man an die Leute ran? Wir haben einfach ein völlig anderes Mediennutzungsverhalten. Die Tagesschau, nehmen wir mal als Beispiel. Wenn man mich vor 5 Jahren um 8 Uhr angerufen hätte, ich wäre dem Anrufer wörtlich ins Gesicht gesprungen.
Ja. Ja.
Das ist heute, habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber ich gucke auch wenig noch Tagesschau. Ich gucke mal so wie auch immer. Also wir sagen, es haben ganz renommierte Medien haben ihren Einfluss so verloren. Und die Leute unter 35 sind in den sozialen Medien unterwegs. TikTok ist ein Hinweis. Es war Bolsonaro hat es über Twitter in Brasilien geschafft. Der hat zum Beispiel gebracht, der hat überhaupt keine Fernsehdebatte mehr geführt gegen seinen Spitzenkandidaten, weil er überhaupt kein Interesse hatte. Und in Brasilien gibt es über die Handys den Basistarif und da kriege ich halt die Nachrichten über Social Media mit. Und somit hat er die Leute sich eingefangen. Mhm. Aber wir müssen uns überlegen, auch sagen wir mal eine Partei wie die SPD, aber auch Union und alle Parteien der demokratischen Mitte müssen sich überlegen, wie finden wir Formate, dass wir Jugendliche, Jüngere, aber vielleicht auch Ältere ansprechen und sie überzeugen können. Und als Medienmann sage ich es nochmal, das ist Teil 1 und Teil 2 ist in meinen Augen noch viel wichtiger. Wie schaffen wir als unabhängige Journalisten uns dazwischen zu schalten? Mhm. Denn es gibt ja auch genügend Kollegen von dir, die lassen sich von ihrem Pressemann interviewen und man denkt, ey, das ist ja der Fritz Pleitgen, der ihn interviewt. Dabei ist es sein Kommunikationschef.
Ja.
Und das fällt dann, es ist natürlich auch völlig inakzeptabel. Mhm. Ich will sagen, wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir diese Deutungshoheit, die wir zu Recht hatten. Damit ging es nicht, dass wir manipulieren konnten. Aber wir konnten im Rahmen einer Deutungshoheit sagen, Politiker XY hat in dem Fall Recht oder liegt falsch aus dem und dem Grund. Wie schaffen wir es, da wieder hinzukommen?
Ja. Das ist die Debatte, die wir gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk führen. Wir merken es ja allein schon bei der Debatte um eine Gebührenerhöhung, wie da ganz fundamental angegriffen wird. Und es heißt ja nicht ohne Grund, dass die Medien quasi als vierte Gewalt in der Demokratie bezeichnet werden, weil sie ja tatsächlich aus meiner Sicht eine sehr fundamentale Kraft innerhalb eines Staatsgebildes einer Demokratie sein müssen. Und du hast die Tagesschau angesprochen. Früher sagte man, die Tagesschau ist das Lagerfeuer der Nation. Das ist ein schönes Bild, weil da saßen alle um dieses Lagerfeuer oder zumindest 80%. Und das war dann die Flughöhe, auf der man dann auch diskutieren konnte. So, das haben wir jetzt nicht mehr. Deswegen, ich glaube tatsächlich, wir müssen, was die Autorität angeht, die in dieser Wissensvermittlung liegt, müssen wir selbstbewusster werden, müssen den Menschen auch die Gefahren aufzeigen, wenn das mal nicht mehr so ist. Ich glaube, es gibt Länder, die lassen sich da schon auch als Negativbeispiele aufzeigen. Und es ist ja nicht überraschend, dass gerade in solchen Ländern, in denen problematische Entwicklungen auch in Europa waren, wie Polen, die Frage von Rundfunkanstalten, politische Einflussnahme auf die Unabhängigkeit dieser Medien immer wieder auch problematisch war. Wir brauchen ja nur nach Ungarn zum Beispiel zu schauen. Ja. Der Rechtsstaat, sprich die Gerichte und die Medien sind eigentlich dann die Stellen, an denen diese Art von Autokraten dann ansetzen, um die Demokratie auszuhöhlen oder zu untergraben. Aber wenn wir jetzt mal genau zum Unterschied kommen zwischen öffentlich-rechtlichem Rundfunk und der Printpresse oder dem Printmedien, wir haben ja schon auch, ich merke das an mir selbst, so eine gewisse, ich sage jetzt mal, Schnelllebigkeit der Nachrichtenwelt. Also ich kriege quasi zeitgleich am Tag vorher, wenn es eben passiert, die Bundesnachrichten, ich kriege die Landesbotschaften, ich kriege womöglich schon Sportergebnisse. Aber was ich nicht habe, jedenfalls nicht auf meinem Endgerät, meinem Smartphone, sind ja ganz oft diese lokalen Geschichten, das, was vor Ort passiert. Und ich frage mich immer, ob es tatsächlich in dieser Zeit noch ein Produkt ist, das von den Menschen nachgefragt wird, ihnen am nächsten Tag etwas in den Briefkasten zu werfen, was eigentlich am Tag vorher schon zu ihnen gelangt ist, über Nachrichten oder über anderes. Höchstens dann, wenn man tiefer reingeht in die Themen vielleicht. Aber dass für mich so der Lokaljournalismus eigentlich der Teil sein müsste, der die unmittelbare Lebenswirklichkeit von Menschen berührt, siehst du da eine Entwicklung innerhalb der Printmedien, gerade auch der Verlage, dass man den Teil möglicherweise als Alleinstellungsmerkmal stärker in den Vordergrund rückt?
Das versuchen einige, das wäre auch richtig, aber es gibt Rahmenbedingungen, die einfach enorm schwierig sind. Und ich will es nur ganz nüchtern sagen, auch in einem Podcast mit einem SPD-Chef. Ein ganz großes Problem für sehr viele Verlage mittlerweile, nicht nur für ein, zwei, sondern für, ich würde fast sagen, für die meisten, ist die ständige Erhöhung des Mindestlohnes und dass wir Mindestlohn zahlen müssen für unseren Austrägerapparat. Das sind, das muss man in aller Offenheit sagen, in der Regel, jetzt gucke ich mal auf die Schwäbische, aber ich war früher auch bei der WAZ in Essen, da war es ähnlich. die Austräger der Zeitung sind in der Regel über 70, manche nahe der 80. Will sagen, sind Rentner, bezahlen sich etwas dazu. Und es klingt jetzt ein bisschen flapsig, aber es ist der Fall. Die meisten Austräger, auch mit denen ich, wir haben immer einmal im Jahr so eine Feier gehabt, wo wir uns wirklich bei denen bedankt haben, weil ohne die geht's nicht. Die erzählten mir, ja, wissen Sie, das Allerbeste daran, um 4 Uhr morgens aufzustehen, ich bleibe fit. So. Jetzt ist die Frage tatsächlich, kann man nicht ein bisschen Flexibilität, also nichts gegen, grundsätzlich nichts gegen den Mindestlohn. Aber wenn wir eine Berufsgruppe haben oder eine Austrägergruppe, die damit ihre Rente etwas aufbessert, der es eigentlich völlig egal ist, ob sie 12, 13 oder 14 Euro zu bekommen, dann wird es schwierig, wenn jetzt demnächst, ich glaube, euer Kanzlerkandidat spricht schon von 15 Euro Mindestlohn, dann brechen Flächen weg. Das muss man in aller Offenheit sagen. Und man kann keiner privat wirtschaftlich organisierten Zeitung von ihr verlangen, dass sie draufzahlt. Wir haben, es gibt Gebiete in Deutschland, da zahlt man für das Abo 40, 50 Euro im Monat und die Kosten liegen bei 70, 80 Euro. Da muss ich sagen, dann sage ich als, würde ich als Chefredakteur auch sagen, okay Leute, hier machen wir dicht oder wir steigen auf digital um oder wie auch immer. Aber es sind wirklich extreme Probleme und da kriegen wir, glaube ich, du merkst, da bin ich immer auch engagierter Anwalt der Printmedien, da kriegen wir keinen Fuß in die Tür bei den Regierenden. Weil die dann sagen, ja, aber auf der anderen Seite verdient ihr auch viel Geld. Ja, mag alles sein. Wird auch alles auf den Prüfstand gestellt. Aber wirklich, ich spreche da nicht nur für dich, also auch nicht schwäbisch, sondern ich behaupte, es gibt sehr viele Zeitungen, da ist der Austrägerapparat mittlerweile teurer als alle Lokalredaktionen zusammen. Und das wird dann schwierig, wenn man dann sagt, so, und jetzt machen wir eine Lokaloffensive.
Ja.
Das ist eine ganz komplizierte Nummer.
Absolut. Jetzt haben wir aber den Unterschied natürlich. Wir haben vorhin über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das Fernsehen gesprochen. Die sind ja gebührenfinanziert. Wir haben natürlich ein privatwirtschaftliches Modell beim Thema Zeitungen. Das ist ja auch etabliert und es ist ja auch gut so. Und da stellt sich für mich die Frage, der Mindestlohn ist etwas, was den Menschen eben auch gewährleisten soll, dass sie ein Auskommen aus ihrem Einkommen bestreiten können.
Ja,
die Grundidee ist richtig.
Ja.
Wir hatten ja in der Politik durchaus mal über sowas wie eine Zustellförderung gesprochen. Ja, das wäre dann zwar eine, ich sage es mal, Subventionierung eines privatwirtschaftlichen Produkts, aber gleichzeitig haben wir ja auch ein öffentliches Interesse daran, dass es dieses Instrument weiter gibt. Also ich glaube, an der Stelle muss man weiterdenken. Und es gibt ja auch Überlegungen, skandinavische Länder machen das ja durchaus, dass man über eine stärkere Presseförderung auch diesen Gemeinwohlaspekt deutlicher mit in den Blick nimmt. Weil ich glaube, man sollte, gerade was das Lokale angeht, nicht amerikanische Verhältnisse zulassen, wo wir das nicht mehr haben. Und wir wissen ja aus den letzten Wahlen oder auch aus dem Niveau der politischen Bildung in Amerika, dass es eigentlich keine Perspektive für uns sein kann, Menschen sozusagen völlig, ich sage es mal, den kommerziellen Fernsehsendern zu überlassen oder gar den sozialen Medien zu überlassen. Das stärkt die Demokratie nicht.
Exakt. Und da gibt es auch schon Bewegung. Mal eine ganz bekannte, die auch über den gerade professionellen Rand hinaus, glaube ich, in Deutschland bekannt worden ist, Korrektiv. Das sind die Remigrationspläne der AfD kundig gemacht haben. Die kommen aus dem Ruhrgebiet. Ich kenne die ganz gut. Die sind eine gemeinnützige GmbH und leben mehrheitlich von Zuzahlungen aus Stiftungen. Aufgrund ihrer gesellschaftlichen Organisation, klar, können sie sich selber finanzieren, aber es ist nicht der Profitgedanke oder die Gewinnerzielungsabsicht ist nicht im Vordergrund, sondern es geht um eine flächendeckende Unterstützung der Demokratie. Und es gibt in Deutschland mittlerweile ziemlich viele, die das versuchen. Und vielleicht haut das auch hin, weil die haben natürlich dann nicht diesen Apparat, den die etablierten großen Häuser haben mit teuren Druckanlagen, mit Austrägern, weil die von vornherein im Digitalen sind. Und die Frage ist auch wirklich, ob man nicht auch den Sprung dahin schafft. Viele haben immer gesagt, nein, das Digitale ist ja nur für die unter 30-Jährigen. Ist ja Blödsinn, wir reden seit 30 Jahren darüber. Also auch die 60- und 70-Jährigen haben schon längst große Erfahrung im Digitalen. Also will sagen, wir werden, glaube ich, für eine ganz kleine Blase, ich benutze diesen Terminus wirklich jetzt bewusst, für eine kleine Blase werden wir in meinen Augen in 20 Jahren weiterhin Print haben und in einer hohen Qualität, weil die sich dann auch im Zweifel mit einem sehr hohen Preis refinanziert und so weiter und so fort. Aber in der Breite sind wir im Digitalen. Und da muss man einfach diesen Basisleuten ja eine Chance machen, sich zu etablieren. Ja. Und natürlich bin ich froh, dass es noch so in dieser Diskussionsdebatte, dass wir grundsätzlich einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Denn die Standards, die der Öffentliche hat, sind natürlich sehr, sehr hoch. Und an denen müssen wir uns messen lassen. Die sind nicht verhandelbar, diese Standards.
Das ist korrekt. Und ich glaube, der Trend zum Digitalen wird da sein. Die Leute werden dann tendenziell eher digital unterwegs sein. Ja. Wir merken das ja auch, dass neue auch Medienprodukte auf den Markt kommen in Berlin. Table Media als Beispiel, ein rein digitales Projekt, ja, aber mit einem hohen Qualitätsanspruch. Und wir müssen natürlich auch die Schattenseite sehen. In den neuen Bundesländern haben wir teilweise, weil die Lokalzeitungen weggebrochen sind, jetzt irgendwelche kostenfreien, in Anführungszeichen, Anzeigenblättchen, wo ganz oft rechtsradikale oder rechtsextreme Kräfte stehen. Und die haben natürlich dann mit dem Anschein eines Druckwerks in der Hand, nehmen für sich sozusagen ein seriöses Produkt, was die äußere Form angeht, in Anspruch und suggerieren damit Ehrlichkeit, Wahrheit und Qualität, die sie aber gar nicht liefern wollen, sondern sie wollen ja manipulieren, indem sie die Menschen einseitig informieren.
Ganz genau. Und dagegen muss man was tun. Da hilft es in meinen Augen nur noch mal eine Beschleunigung der Digitalisierung. Wir haben, erzähl mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Wir hatten mal eine Region bei der Schwäbischen Zeitung. Da wurde es so teuer, einfach die Zeitung dahin zu bringen, dass ich gesagt habe, ey Leute, was halten wir denn mal davon? Einfach, wir kaufen iPads und geben denen dann ein 2-Jahres-Abo. Und das wird doch irgendwie funktionieren. Und in der Theorie klappt das super, bis mir der damalige, mich anlächelt und sagt, na gut, die Idee ist super, habe ich alles schon getestet. Wir haben da keine Internetverbindung.
Gut.
Mhm. Okay. Das ist immer noch. Wir sind da sehr, sehr langsam.
Also, aber das ist ja auch wieder ein klarer Auftrag an die Politik. Lieber Hendrik, ich würde an der Stelle mal kurz einen kleinen Break machen, den Soundwechsel. Heute mit Jonas Weber, meinem Kollegen aus Rastatt, gleichzeitig unser medienpolitischer Sprecher, der was zum Thema sagen wird, und wir hören uns dann gleich wieder mit allgemeinen politischen Entwicklungen.
Perfekt.
Der Soundwechsel.
In wenigen Wochen wird Donald Trump zum zweiten Mal US-Präsident, und diese Wiederwahl, die uns, glaube ich, in Europa schon alle nachdenklich gemacht hat, teilweise auch schockiert hat, hat viel mit der Medienlandschaft in den USA zu tun. Es hat auch damit zu tun, dass ein Superreicher sich Twitter einverleibt hat und Twitter umgebaut hat zu einer Propagandamaschine. Und da sehen wir, was passiert, wenn Demokratien ihre seriösen Nachrichtenquellen, ihre starken journalistischen Flaggschiffe verlieren und Einzelakteure, Superreiche die Kontrolle übernehmen. Und das ist was, was uns, glaube ich, in Baden-Württemberg total nervös machen muss. Und deswegen müssen wir landesseitig ganz viel dafür tun, dass wir Regionalzeitungen haben, dass wir gute, ausgebildete Journalistinnen und Journalisten haben, dass wir in ihre Weiterbildung Geld und Zeit investieren, aber auch, dass sie ein Arbeitsumfeld haben, wo sie Spaß haben, wo sie Zeit haben für gute Informationen, weil ohne seriöse Informationen sind wir alle aufgeschmissen. KI, digitale Algorithmen, all das, was da im Raum steht, das kann uns überfluten, das kann uns ja als Demokratie auch kaputt machen. Deswegen ist Journalismus so, so wichtig, und deswegen hat Politik auch einen ganz klaren Auftrag. Sie muss ihn schützen und sie muss ihn stärken, dass er die Demokratie stärkt. Und Baden-Württemberg hat jetzt noch eine weitgehend funktionierende Medienlandschaft. Wir haben viele Tageszeitungen, leider auch nicht mehr überall in der Fläche, aber wir haben noch starke Tageszeitungen. Wir haben mit dem SWR einen starken öffentlich-rechtlichen Sender. Wir haben aber auch viele private Radiostationen, die viel für Informationsvielfalt und seriöse Informationen tun. Aber das heißt, dass wir uns nicht ausruhen dürfen darauf, weil Veränderungen auch aus wirtschaftlichen Zwängen heraus müssen uns Sorgen machen. Und deswegen haben wir die Pflicht, da auch als Land uns zu überlegen, wo können wir unterstützen. Das soll mitnichten meinen, dass wir einen Sektor haben wollen, wo Land entscheidet, was in Nachrichten publiziert wird oder was gesendet wird. Um Gottes Willen, nein. Aber wir müssen die Demokratiestrukturen in der Medienlandschaft stärken.
Und wir sind wieder zurück bei Soundcheck Politik mit Hendrik Groth. Wir haben uns gerade über die Zukunft unserer Medienlandschaft unterhalten, und jetzt steige ich auch mal mit einer etwas persönlicheren Frage ein. Lieber Hendrik, wir haben ja heute vorhin schon gehört, Video Killed the Radio Star. Das ist so Musik aus den 70er, 80ern. Ja, das ist schon eine Weile her. Ich selber bin ein Kind der 80er, das wissen auch schon so viele und ich habe es gern laut, wenn es um Musik geht. Aber was ist denn das, was du hörst, wenn du dich mal entspannen willst oder unbeobachtet fühlst?
Oder wenn ich im Auto sitze und mal anderthalb, zwei Stunden Zeit habe.
Zum Beispiel?
Habe ich 10 Jahre Vorsprung. Ich bin einer der 70er und fand damals als Video Kills the Radio Star, fand ich kommerziellen Schwachsinn und so weiter. Will sagen, ich habe Ende der 70er in Dortmund in der Westfalenhalle Frank Zappa gehört.
Um Gottes Willen. Das war ja das, was eigentlich nach der Cannabis-Freigabe jetzt wieder sehr aktuell sein müsste.
Exakt, und da empfehle ich auch mal ein Interview, und es gibt wirklich sehr, sehr gute Filmdokus über Frank Zappa, und der sagte, er hätte sich immer amüsiert, dass er der große Bürgerschreck wäre, bei ihm in den Konzerten bei der Band, absolutes Alkohol- und Drogenverbot. Das war ein Perfektionist bis zum Abwinken, der nichts genommen hat, der stinkesauer war, wenn irgendeiner seiner Musiker irgendwas genommen hat, weil er dann irgendeinen Einsatz verpasst hat, und der hat die Leute rausgeschmissen.
Okay. Also, wie gesagt, ich finde die Musik der 70er faszinierend, wenn wir hier in Baden-Württemberg auch die berühmte Hörer-Hitparade bei SWR 1 hören, dann merkt man ja, dass so der Schwerpunkt der Leute in den 70er, 80er Jahren lag, wo viele politisch sozialisiert worden sind. Und ich glaube, da geht es jedem von uns so. Wenn dann die ersten drei Takte von unseren Songs kommen, dann ist man sofort wieder mit so einem kleinen Flashback unterwegs. Aber das bei dir, Frank Zappa, war sehr gut, sehr gut. Also, lieber Hendrik, von den Drogen oder Nicht-Drogen zur aktuellen Politik, das ist jetzt ein krasser Sprung oder doch nicht. Ich wollte mit dir, du bist einfach einer, den ich auch schon lange kenne, als jemand, der sehr, sehr pointiert auch das aktuelle politische Geschehen kommentiert. Wir haben derzeit eine Situation, der Bundeskanzler hat am vergangenen Montag im Bundestag die Vertrauensfrage gestellt. Wir gehen auf eine vorgezogene Bundestagswahl zu. Hast du sowas schon mal erlebt, was die FDP da vor ungefähr 3-4 Wochen da geplant und dann in Gang gesetzt hat? Oder hättest du sowas für möglich gehalten innerhalb der Bundesregierung?
Letzteres eigentlich nicht, weil für mich ist, was bei der FDP geschehen ist, absolut unprofessionell. Da habe ich gedacht, dass sie da besser aufgestellt worden wären. Die Deutungshoheit, wer was gemacht hat. Ich bin geprägt worden in der sozialliberalen Zeit. Und als dann Helmut Schmidt von der FDP und Helmut Kohl gestürzt wurde, war ich immer der festen Überzeugung, oh, das war eine ganz linke Sache von der FDP. Und anschließend habe ich in Bonn studiert und auch meine ersten journalistischen Schritte gemacht und kam dann an ein paar Journalisten, die dabei waren. Und die haben mir ein bisschen das Gegenteil erzählt. Ich will sagen, Was man jetzt erlebt, habe ich alles schon erlebt. 82, 83, der Kampf um die Deutungshoheit. Ja, ich glaube aber, das ist demnächst Geschichte.
Ja, sprichst du von der FDP als Geschichte?
Vielleicht. Was ich, sage ich ganz offen, was ich nicht gut finde, in einer liberalen Demokratie keine liberale Partei zu haben.
Ich gebe dir recht, wenn die liberale Politik machen würden, dann würde ich dir zustimmen.
Ja, darüber kann man debattieren. Aber was mich einfach wirklich beunruhigt ist, die demokratische Mitte, okay, die Ampel hat ein paar wirklich nicht gerade sensationelle Sachen gebracht, das Image war weg und so weiter und so fort, dass eine demokratische Mitte nicht fähig ist mit all diesen Problemen. Wir haben einen brutalen Krieg in der Ukraine. Wir haben Donald Trump, Antiporters, etc. Wir haben Probleme in der EU. Dass diese demokratische Mitte nicht fähig ist, sich am Riemen zu reißen, finde ich wirklich nicht sehr, ja, es macht mich nicht besonders optimistisch.
Ja, gerade deswegen, weil so ein Brechen einer Regierung natürlich die Leute auch, wie soll ich sagen, nicht gerade mit Zutrauen in Staat, in politische Handlungsfähigkeit ausstattet. Wir haben vor uns über die Grenzen rüber in Frankreich gerade was Vergleichbares, eine Regierung, die über die Haushaltsdiskussion zerbrochen ist. Da hat Macron als Staatspräsident, glaube ich, sein Schärflein beigetragen, indem er Herrn Barnier zum Premierminister gemacht hat. Wir haben in den Vereinigten Staaten Donald Trump, wie du sagst, ante portas. Das ist ja alles für die Frage, was sind jetzt die richtigen Themen, mit welcher Ernsthaftigkeit muss ich sie angehen, wäre für mich eigentlich ein Appell an alle demokratischen Kräfte zu sagen, hey, jetzt würde ich mal nicht das Trennende in den Mittelpunkt stellen. Die Ausgangssituation ist so schwierig, dass es jetzt darum geht, auch große Lösungen zu machen. Und ich glaube, das ist auch das, was jetzt in Richtung der nächsten Bundestagswahl eine Rolle spielen muss. Ich glaube, nicht die Polarisierung sollte im Moment im Mittelpunkt stehen, sondern dass man über Lösungen redet, um den Menschen auch wieder das Vertrauen in Handlungsfähigkeit von Staat zu geben Oder wie betrachtest du gerade, ich sage es mal, auch die Skepsis vieler Menschen, was die Handlungsfähigkeit von Politik angeht?
Naja, da kann ich nahtlos anschließen an unseren ersten Teil mit dem Medienverhalten. Es gab ein absolutes Grünen-Bashing in den letzten 2-3 Jahren, was über alle rationalen Gesichtspunkte hinaus unberechtigt war. Natürlich ist das Heizungsgesetz, war Murks, aber es ist nachgearbeitet worden und ist jetzt eigentlich relativ solide. Und ich behaupte mal, die nächste Regierung, sei sie Union, SPD oder wie auch immer, wird dieses Heizungsgesetz fortführen. Also will sagen, da geht's auch schon wieder was mit Meinungsführerschaft in den digitalen Medien. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich der Fall, die demokratische Mitte wird in die Zange genommen von Rechtsextremisten bei der AfD und mit Linkspopulisten bei Sarah Wagenknecht, die dramatisch pro-russisch ist. Also wir kriegen jetzt in dieser Zeit dieses brutalen Angriffskriegs auf die Ukraine, der nicht nur der Ukraine gilt, sondern auch Europa und auch der Bundesrepublik. Das sehen wir jeden Tag mit hybriden Angriffen. Kriegen wir eine Gemengelage, dass tatsächlich die Demokraten zusammenhalten werden müssen. Und die Prognose ist jetzt nicht besonders originell, weil sie wird eintreten. Und es wird so auch geschehen nach der nächsten Bundestagswahl.
Und deswegen mal so eine kleine Innensicht, weil ich finde, da ist auch die öffentliche Bewertung dann manchmal nicht ganz gerecht, glaube ich. Ich weiß noch, wie wir im Sommer 22 als Landtagsfraktion in Berlin waren. Da war die neue Regierung gerade etwas mehr als ein halbes Jahr im Amt. Wir hatten Franziska Brandner zu Gast, damals schon Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, jetzt ja auch Co-Parteivorsitzende. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie sie damals sagte, ja, also mit der SPD, das sei ja wirklich sehr angenehm und man komme schnell zu Lösungen. Mit der FDP sei es ganz schwierig. Und dann kam aber der Satz, Achtung, aber dann kommt ja der Olaf und der regelt es dann. Und so, ich hatte das Gefühl, dass man sich sowohl bei FDP als auch bei Grünen wohl schon ein bisschen sehr stark darauf verlassen hat, dass eine SPD irgendwie, weil sie hat ja Regierungserfahrung und Olaf Scholz ja durchaus auch viel Erfahrung auch mit unterschiedlichen Konstellationen, dass es sozusagen da einer da ist, der das Ganze dann schon wieder zu einem Ergebnis zusammenführt. Und ich fand es dann ab Anfang 23, du hast die Debatte ums Heizungsgesetz aufgebracht, gerade was die Rolle der FDP angeht, immer schwieriger, weil ich habe sie nicht mehr konsensorientiert erlebt. Oder wie hast du das wahrgenommen innerhalb dieser Regierung?
Ja, schon ein bisschen anders, weil die FDP deutlich marktorientierter denkt als eine SPD und auch die Grünen. Das ist eine Position, die kann man teilen oder auch akzeptieren und so weiter. Ich bin überrascht, dass es tatsächlich nicht möglich war, in einer pragmatischen Politik diese Gräben zu überwinden. Da haben sehr viele, die ich kenne, haben mir weil ich von der Ampel habe ich eigentlich mehr erwartet. Und das ist schon ein bitteres Ergebnis, denn nochmal, alle drei Vorsitzenden oder Spitzenleute sind in den Umfragen im roten Bereich. Und ich glaube auch nicht, ich will auch dem SPD-Chef Baden-Württemberg nicht zu nahe treten. Ich glaube, der nächste Kanzler wird nicht Scholz heißen. Und das liegt auch daran, dass er andersrum, auch da kommen wir wieder zu Beginn unseres Podcasts, kommunikativ ist er in meinen Augen eine absolute Katastrophe. Und ob er dann, ich weiß es nicht. Ich habe Scholz, weil ich habe Verwandtschaft und halt viele Freunde in Hamburg, auch als Bürgermeister in Hamburg, oft gesehen und beobachtet. Ja, so ein großer Macher ist es in meinen Augen nicht. So viel jetzt hier bei dem Podcast. Darum geht's ja jetzt nicht. Die Frage ist nur, wie kommen wir eine stabile Regierung im Februar, März nächsten Jahres zusammen, weil die Herausforderungen riesengroß sind und da muss geliefert werden. Und ich kenne halt einige Leute, die jetzt aus tiefster Überzeugung Friedrich Merz wählen wollen und auch sagen, jetzt muss die CDU wieder ran. Ich warne vor einer Enttäuschung. Ich sage das wirklich mit einer Äquidistanz zu allen demokratischen Parteien. Aber natürlich fühle ich mich als unabhängiger Journalist in der Demokratie natürlich den demokratischen Parteien von der Union bis SPD, Grün verbunden. Inklusive FDP, weil wir im Prinzip ja nun tatsächlich auf derselben Grundlage täglich arbeiten. Und jetzt kommt der Druck, ein massiver Druck von diesen Populisten. Ich habe ein großes Problem damit, dass was jetzt in den ostdeutschen Bundesländern passiert, Brandenburg mit BSW und so weiter oder auch heute, also diese
Thüringen.
Thüringen, wie dann die Union es schafft, tatsächlich die Linke mit, die für die sie die ganzen Schmuddelkinder waren. Die Linke hat jetzt dafür gesorgt, dass ein CDU-Mann Ministerpräsident geworden ist. Also man kriegt langsam Argumentationsprobleme. Und da muss man raus, und zwar ganz offensiv, alle vier demokratischen Parteien müssen komplett aus dieser, ja, Sandkastenmentalität. Das sind Kindergartenspielchen der Demokraten, die wir uns im Moment oder auch in Zukunft nicht mehr leisten werden können.
Da bin ich vollkommen deiner Meinung. Es geht jetzt darum, Lösungen zu finden, und zwar der demokratischen Parteien, um genau denen, die sagen, die können es nicht, das Wasser abzugraben. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Und das gleichzeitig auch bei funktionierenden Kommunikationswegen, also sprich einer funktionierenden Medienlandschaft. Und ich glaube, das muss unser zentrales Anliegen sein. Ich glaube, es gibt genug warnende Beispiele, sowohl innerhalb Europas, aber eben auch, wenn man weiter wegschaut. Und deswegen, glaube ich, führt da kein Weg dran vorbei, die Funktionsfähigkeit der Demokratie durch tatsächliche Politik, durch Entscheidungen zu beweisen.
Und was ich dramatisch finde, wenn wir nach Baden-Württemberg schauen, ich glaube, es sind immer noch AfD 15%, und jetzt mache ich mal so die changieren zwischen 14% und 20% die ganze Zeit. Sie haben bislang nichts gebracht. Wir kennen nicht einen einzigen Gesetzesentwurf. Wir kennen keine parlamentarische Arbeit, wo auch irgendjemand mal sagen musste, boah, das haben die aber eine tolle Idee gehabt, und sie versuchen es konstruktiv umzusetzen. Sie machen destruktive Politik, weil sie mit der Demokratie nichts am Hut haben. Und das sollte all den Leuten mal auch zu denken geben, die immer noch sagen, nee, die müssen rein. Ich wähle die mal aus Protest. Ey Leute, ihr wählt eine faschistoide Partei.
Und die Partei steht ja auch für den Spruch, den hat ja einer von denen schon mal abgesondert, der AfD geht es immer dann gut, wenn es Deutschland schlecht geht. So,
ja, ja,
und deswegen ist es doch klar, was die wollen. Die wollen entweder die Probleme überzeichnen, Probleme müssen gelöst werden, aber durch Panik, die da bei den Menschen dann entsteht, ist noch kein Problem gelöst. Und ich habe so das Gefühl, dass es denen ja in die Karten spielt, wenn wieder irgendwelche schlimmen Ereignisse stattfinden. Und da müssen wir, glaube ich, alle dafür sorgen, dass die Menschen das Vertrauen in Funktionsfähigkeit von Parlamenten, von Politik insgesamt, aber, und das sage ich auch ganz, ganz bewusst, auch in das Funktionieren eines unabhängigen Journalismus und unabhängiger Medien die Grundlage dafür sein.
Aber ich frage mich jetzt wirklich, ob wir noch durchdringen als Demokraten bei diesen Wählerschaften oder bei diesen Gruppen, die bereit sind. Nehmen wir jetzt, was in Syrien passiert ist. Er soll sich die sozialen Medien anschauen, wie die AfD vor Assad in Damaskus gebuckelt hat. Und damals wussten wir alle von diesen Gefängnissen. Wir wussten alle, deshalb haben die auch die Flüchtlinge aus Syrien eine neue Heimat in Deutschland gefunden. Wir wussten auch alle, was Assad bedeutet. Und diese Partei, sie waren mit 4, 5 verschiedenen Leuten, haben sich Bilder gemacht, wie sie an irgendeinem Pool hängen und sagen, das Essen ist prima, also warum können die Flüchtlinge nicht zurück? Das sagt man dann und es geht vorbei.
Ja, so ist es. Also wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass unsere Aufgabe noch nicht vorbei ist, aber mir geht es gerade so, wie es uns immer geht, Hendrik, wenn wir zusammensitzen, wir könnten jetzt noch stundenlang über die aktuelle Situation reden. Leider ist die Zeit schon vorbei. Ich freue mich auf unsere nächsten Begegnungen. Ich weiß, du bist auch ein begeisterter Fußballfan.
Ja.
Hast dein Herz für den MSV Duisburg verloren. Da drücke ich ganz fest die Daumen, dass es wieder nach oben geht. Es sieht ja im Moment ganz gut aus. Die Treue der Fans des MSV Duisburg übrigens ist etwas Bewundernswertes. Ich kann dir sagen, manchmal erinnert es mich ein bisschen an unsere SPD. Auch in schwierigen Zeiten muss man zusammenstehen und genau das wollen wir tun. Ich freue mich, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Und ich sage immer an der Stelle meinen wiederkehrenden Abschlusssatz. It's a long way to the top if you wanna rock and roll, um AC/DC zu zitieren. Wenn ihr mögt, folgt mir gerne auf Social Media. Ihr findet mich unter Andreas Stoch. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt mir an podcast@spd.landtag-bw.de. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Freue mich, lieber Hendrik, wenn wir uns bald wieder sehen, und wünsche euch allen alles Gute und vor allem jetzt schöne Weihnachten und ein frohes Fest.
Ja, auch von mir. Schöne Weihnachten. Ciao.